hoffe, ihr könnt mich hören. Wenn das Mikro...
Ja, wunderbar.
Ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Predigt in unserer Predigtreihe über das christliche Glaubensbekenntnis. Und heute geht es um diese kurze Zeile: am dritten Tage auferstanden von den Toten. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Ich möchte euch zu Anfang eine Nachricht vorlesen, die ich vor ein paar Tagen von einem guten Freund gekriegt habe, auf meinem Handy. Mein Vater ist heute verstorben. Meine Schwester konnte noch bei ihm sein. Sie hat mit ihm gebetet und dann ist er einfach eingeschlafen. Jetzt ist er bei Gott. Das hat er geglaubt. Eine traurige Nachricht. Und trotzdem fände ich eine sehr hoffnungsvolle Nachricht. Und eine Nachricht, die für mich in großer Kürze den Kern dessen beschreibt, was den christlichen Glauben eigentlich ausmacht und was ihn für mich so besonders macht. Jesus, dem wir als Christen nachfolgen, hat den Tod besiegt und ist auferstanden von den Toten. Und deshalb gibt es auch für uns eine Hoffnung auf ein Leben, das über den Tod hinaus Bestand hat. Die Auferstehung kommt ja zweimal vor im Glaubensbekenntnis. Heute Abend geht es um die Auferstehung von Jesus, also nicht um unsere Auferstehung. Unsere Auferstehung kommt dann auch nochmal im Glaubensbekenntnis ganz am Ende, ein paar Zeilen weiter. Aber das eine hängt natürlich mit dem anderen untrennbar zusammen. Paulus schreibt einmal in seinem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 15, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann ist unser ganzer Glaube umsonst. Dann wären wir alle Lügner. Und eigentlich wären wir die Ärmsten unter den Menschen, weil wir uns dann selbst etwas vormachen und anderen auch eine falsche Hoffnung vermitteln. Aber dann geht es weiter in diesem Brief und er schreibt, nun aber ist Jesus auferstanden von den Toten. Und zwar als allererster von uns allen. Und er erklärt das dann. Er sagt, Jesus ist sowas wie ein Prototyp des ewigen Lebens. Ein Prototyp des Lebens, das auf uns alle wartet nach dem Tod. An ihm können wir jetzt schon sehen, was uns allen noch bevorsteht. Und weil es diesen Prototypen Jesus gibt, können wir hoffen und auch glauben. Paulus fasst das so zusammen. Er schreibt, der Tod wurde verschlungen vom Sieg. So, mein lieber Tod, wo ist jetzt dein Stachel? Und liebe Hölle, wo ist jetzt dein Sieg? Ich finde diesen Vers faszinierend, weil er so frech ist. Und weil er so viel Protest ausstrahlt. Protest gegen die Realität des Todes. Protest gegen die Tränen, die ja auch real sind. Protest gegen das Leid, das es überall in der Welt gibt. Protest gegen die Trauer. Paulus sagt, nein, ihr alle werdet nicht das letzte Wort behalten. Nein, ihr werdet nicht den Sieg davontragen in dieser Welt. Als ich diesen Vers zum ersten Mal bewusst gehört habe, das war, als ich als Kind zum ersten Mal auf einer Beerdigung dabei war und am Grab eines lieben Menschen gestanden habe und da geweint habe. Und dieser Vers, Tod, wo ist jetzt dein Stachel? Hölle, wo ist jetzt dein Sieg? Der ist seitdem bei mir hängen geblieben, weil mich schon damals so beeindruckt hat, wie die Menschen durch alle Tränen hindurch doch auf den geschaut haben, der stärker ist als das alles. Und der am Ende des Weges dasteht und auf uns wartet, jenseits der Grenze, weil er uns dorthin vorausgegangen ist. Ich möchte mit euch heute Abend in die Bibel schauen und mir Berichte anschauen von drei ganz verschiedenen Personen. die ganz unterschiedlich mit dieser Nachricht von der Auferstehung umgegangen sind. Und ich möchte euch einladen, mal zu überlegen, welche dieser Personen fühlst du dich vielleicht am nächsten oder am meisten verbunden? Wie gehst du denn um mit dieser kurzen Zeile, Jesus ist auferstanden von den Toten? Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt sie jetzt mal auf, Johannes Evangelium Kapitel 20. Ich nutze diese Chance, gerade mal die Leute zu begrüßen, die bei YouTube dabei sind. Hallo, ihr könnt jetzt auch eine Bibel holen. Wir sehen euch und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Johannes Kapitel 20, das ist die Erzählung von der Auferstehung Jesu. Es ist Sonntagmorgen, 2 Tage nachdem man den toten Jesus in sein Grab gelegt hatte in Jerusalem. Und so beschreibt Johannes das. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Das waren die ersten Verse und ich finde das immer wunderbar, diesen erfrischenden Realismus, der in diesen Versen steckt. Maria kommt zum Grab, sie sieht, das Grab ist leer, der Stein ist weg. Was passiert? Sie bricht nicht etwa in einen Lobpreistanz aus, in den Jubel und sagt, ein Wunder, ein Wunder, der Herr ist auferstanden, das Grab ist leer, hurra, lass uns Ostern feiern. Nein, sie tut das, was völlig normal und realistisch ist. Sie geht zu Petrus und sagt, die Friedhofsgärtner haben den Leichnam von Jesus irgendwie weggeräumt und jetzt kann ich ihn nicht mehr finden. Diese 2 Verse am Anfang der Geschichte zeigen für mich eins. Und das ist wichtig. Auferstehungen waren auch damals nicht üblich. Und sie waren auch damals nicht das, was man erwartet hätte. Das war auch damals nicht normal in der Kultur, sondern es war ungewöhnlich. Manchmal denken wir ja so ein bisschen so über die Leute von damals. Die Leute waren damals halt ein bisschen dümmer als wir heute. Die wussten halt nicht so richtig, wann jemand tot ist und wann jemand lebendig ist. Oder dass man, wenn man mal tot ist, normalerweise auch tot bleibt und dann nicht wieder aufersteht und so. Heute sind wir natürlich viel schlauer als die Menschen damals. Und wir wissen, dass Tote normalerweise nicht auferstehen. Das ist halt kulturell bedingt so mit der Auferstehung. Das gehört zu den Teilen der Bibel, die wir getrost hinter uns lassen können, weil sie kulturell ein bisschen zurückgeblieben sind und weil wir halt heute ein bisschen besser Bescheid wissen. Aber wenn wir diese 2 Verse ernst nehmen, dann merken wir, so ist es ja gar nicht. Man wusste auch schon damals, was ein Toter ist. Übrigens hat man schon damals auch sehr komplexe gehirnchirurgische Eingriffe machen können. Man hat schon Sternenbahnen berechnen können. Es gab schon damals Winkelmessungen und den Satz des Pythagoras. Deswegen heißt er übrigens so, weil der von damals stammt. Die Menschen, die wussten damals so ungefähr genauso gut wie wir alle, wann jemand tot ist und dass Tote normalerweise auch tot bleiben. Und deshalb ist die erste Reaktion von Maria, jemand muss Jesus aus dem Grab weggenommen haben und woanders hingetragen haben. Und jetzt werden 3 Geschichten erzählt, wie die Menschen reagieren. Die erste Person, die beschrieben wird, ist Petrus. Wie immer, Petrus ist der Allererste. Petrus will immer der Erste sein, in jeder Geschichte. Was für ein Typ ist Petrus in dieser Geschichte? Ich nenne ihn mal den Wahrheitssucher oder den Faktenchecker. Dem Wahrheitssucher geht es um den Faktencheck. Der will wissen, was dran ist an der Sache, wenn ihm jemand was erzählt. Und er will ihr auf den Grund gehen. Der Wahrheitssucher fragt nach den Fakten. Kann das wirklich sein? Kann das stimmen? Vielleicht bist du so jemand, der Dinge erstmal überprüfen möchte, bevor er sie glaubt. Der den Sachen, Dingen auf den Grund gehen will. Der nach der Logik fragt. Nach der Wahrscheinlichkeit. Das ist für Petrus wichtig. Wenn du so ein Wahrheitssucher bist, dann lade ich dich ein, lass uns mal zusammen mit Petrus gehen und gucken, wie er jetzt hier umgeht. Kaum hat der Petrus gehört, was die Maria gesagt hat, rennt er los, um nachzuprüfen, was da passiert ist und sagt, ich will das sehen. Und jetzt wird so etwas beschrieben wie ein Wettrennen zwischen Petrus und einem anderen Jünger, dessen Namen wir nicht erfahren. Ihr könnt es mal weiter mitlesen ab Vers 3. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus. Er war schneller als Petrus und kam als erster zum Grab. Er schaut hinein, sieht die Leinentücher liegen, aber er ging nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und er ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte. Nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der als erster zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Aber sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück. Soweit die Geschichte von Petrus und dem anderen ungenannten Jünger. Petrus macht eine Tatortbesichtigung. Alle Details werden hier genau beschrieben. Was wo liegt. Alles deutet darauf hin, dass hier tatsächlich mehr passiert ist, als dass nur die Friedhofsgärtner die Leiche umgebettet haben. Da liegen die Tücher, in die Jesus eingewickelt war, fein säuberlich auf der Bank. Das Kopftuch ist noch ein bisschen extra gelegt, zusammengerollt. Irgendwas muss hier passiert sein. Was, das ahnen wir in diesem Moment noch nicht. Man kann so an die Auferstehung herangehen, wie der Petrus. Und erstmal die Fakten checken. Vielleicht bist du jemand, den diese Frage interessiert. Was ist dran an dieser Geschichte? Gibt es da Gründe, dass man so etwas glauben kann? Kann man das irgendwie nachprüfen? Und mit diesen Fragen haben sich in der Tat schon viele, viele Gelehrte beschäftigt. Und gerade hier in Marburg hat diese Frage eine ganz besondere Geschichte und war ein ganz heißes Eisen. Aber da will ich heute mal nicht in die Tiefe gehen. Es hat was zu tun mit dem großen Lehrer Rudolf Bultmann, der dafür bekannt wurde, dass er gesagt hat, diese Geschichte mit der Auferstehung aus dem Grab, körperlich, das ist ein antiker Mythos, den können wir heute nicht mehr glauben. Das gehört zu den Teilen der Bibel, die man in der alten Kultur lassen muss und heute nicht mehr glauben kann. Und dann gab es die anderen, die haben protestiert und haben gesagt, das ist Irrlehre, da müssen wir gegen kämpfen und protestieren. Es gab Demonstrationen in Marburg. Und wenn ihr mal nach Marburg reinkommt von Süden und in die Schwanallee kommt, da seht ihr das MBS-Bibelseminar und auf der Wand ein riesig großes Jesus lebt. Das kommt aus dieser Zeit. Das ist sozusagen die Antwort. Naja, also ein Streit darum. Die Experten kommen, das kann man sich denken, zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Die einen sagen, so etwas kann überhaupt nicht sein, so etwas gibt es nicht, das kann es nicht geben. Das wäre ja einzigartig in der Geschichte, analogielos und sowas kann es nicht geben. Andere Forscher kommen zu anderen Ergebnissen. Sie sagen, doch, es gibt gute Gründe zu glauben, dass hier wirklich etwas Außergewöhnliches passiert ist, auch in der Geschichte und dass Jesus von den Toten leiblich auferstanden ist. Denn eine Auferstehung, die nicht auch körperlich stattfindet, ist eigentlich in der jüdischen Welt überhaupt keine Auferstehung und macht auch überhaupt keinen Sinn. Diesen Fragen kann ich, wie gesagt, heute Abend nicht so wirklich nachgehen, dafür ist die Zeit zu kurz. Wenn dich solche Fragen interessieren, dann lade ich dich ein, hier selber ein bisschen weiter zu fragen. Ich empfehle dir eine Doku auf YouTube, die heißt Der dritte Tag. Einfach auf YouTube gehen, Der dritte Tag, dann kommt das ziemlich weit oben. Der dritte Tag, das ist eine 30-minütige Doku mit historischen Hintergründen, bei der ein paar Forscher aus Jerusalem Hintergründe über die Kreuzigung und die Auferstehung und die jüdische Welt von damals erklären. Und es sind sogar ein paar Leute aus Marburg mit dabei, zum Beispiel der Roland, den viele von euch kennen. Und ich habe auch ein paar Sätze gesagt. Der dritte Tag auf YouTube, es lohnt sich. Das ist also was für die Faktenchecker, für die Wahrheitssucher, so Leute wie der Petrus. Aber es gibt ein Problem. Denn nur das Faktenchecken alleine bringt dich noch nicht sehr weit. Damit kannst du ein paar Fragen klären, ein paar Denkhindernisse aus dem Weg räumen. aber du kannst noch nicht in der Tiefe verstehen, worum es hier eigentlich geht. Das wird im Bibeltext ja von Petrus selber gesagt. Da heißt es am Ende, nachdem sie alles genauestens untersucht haben, aber sie verstanden es noch nicht. Und deswegen gehen sie einfach zurück zu den anderen und sind genauso ratlos wie vorher. Die Fakten zu kennen ist das eine, aber verstehen, worum es geht, ist etwas anderes. Und damit kommen wir zu der zweiten Person, von der in diesem Bibeltext erzählt wird. Und das ist Maria. Maria geht es nicht so sehr um die Fakten, sondern ihr geht es um die Beziehung. Sie hat eine wichtige Frage: Wo finde ich Jesus in diesem ganzen Getümmel? Ich lese das nochmal vor aus dem Bibeltext. Vers 11. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Maria hat eine ganz andere Frage als Petrus. Nicht die Frage, ist das Grab auch wirklich leer? Sondern sie hat die Frage, wo ist denn jetzt Jesus in diesem Ganzen? Wo finde ich Jesus? Das ist nicht die Faktenfrage, sondern die Beziehungsfrage. Und deshalb macht es Maria anders als Petrus. Petrus läuft nach Hause zurück. Maria bleibt da, nachdem die anderen gegangen sind. Sie bleibt dort und stellt sich der Situation. Und dann begegnet sie Engeln. Und bei denen kann sie erstmal weinen und ihr Herz ausschütten. Sie stellt sich mit ihren Fragen und mit ihren Tränen dieser Situation an dem offenen Grab, weil sie nach Jesus sucht. Und weil sie hofft, hier Jesus zu begegnen. Und tatsächlich, als sie sich umdreht, ist er da. Da, wo sie ihn nicht erwartet hätte. Und so, dass sie ihn erstmal überhaupt nicht erkennt. Sie glaubt, es ist der Gärtner. Ich lese das nochmal. Als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Da spricht Jesus zu ihr: Frau, was meinst du? Wen suchst du? Sie meint, es ist der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, dann sag mir doch, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Und Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni. Das heißt Meister. Maria hat einen ganz anderen Zugang zu der Auferstehung. Nicht den Zugang über die historischen Fakten. Auch nicht über die Frage, kann das denn wahr sein? Sondern ihr geht es um die Begegnung mit dem Lebendigen, dem Auferstandenen, Jesus. Und das ist, glaube ich, eigentlich der Kern dieses Satzes im Glaubensbekenntnis. Nicht, dass damals in Jerusalem das Grab leer war, sondern dass du heute in Marburg Jesus begegnen kannst, weil er auferstanden ist und weil er lebt. Und so wie damals Jesus Maria mit ihrem Namen direkt angesprochen hat, so spricht er dich auch mit deinem Namen an. Gabi, Matthias, Laura, Sophia. Und die Frage ist, wie reagierst du auf diese Anrede von Jesus? Hier wird gesagt, Maria antwortet nur mit einem Wort. Sie sagt: Rabuni, mein Meister. Und mit diesem einen Wort legt sie ihr ganzes Leben Jesus in die Hände. Verstehen tut sie zu dem Zeitpunkt noch lange nicht. Die Tränen sind auch noch nicht trocken. Aber sie weiß, diesem Jesus möchte ich mich anvertrauen. Er ist stärker als alle Mächte des Todes. Ihm lohnt es sich zu folgen. Und deswegen möchte ich dich einladen heute Abend, nicht nur wie Petrus nach den Fakten zu fragen. Der Faktencheck ist gut und wichtig, es lohnt sich, ihn zu machen. Aber du solltest nicht dabei stehen bleiben, sondern wie Maria die Begegnung suchen mit dem auferstandenen Jesus, dem, der dir heute begegnet und dem, der dich heute anspricht. Weil Jesus auferstanden ist, ist er hier und wir können mit ihm reden, ihm begegnen. Und dann noch ganz kurz, es gibt eine dritte Geschichte und dann bin ich auch gleich fertig. Die dritte Geschichte wird direkt danach erzählt. Die dritte Person ist der Thomas. Wir kennen ihn als den ungläubigen Thomas, aber eigentlich sollte man ihn anders nennen. Den beharrlichen Thomas. Den beharrlichen Thomas. Thomas hat den Moment verpasst, wo Jesus allen Jüngern begegnet ist am Abend der Auferstehung. Alle haben ihn gesehen. Thomas hatte irgendwas Besseres vor an dem Abend. Vielleicht hat es geregnet und er ist zu Hause geblieben. Man weiß es nicht. Und jetzt hört er, wie alle anderen erzählen, Hurra, Jesus lebt, wir feiern ihn so. Jesus, wir heißen dich willkommen, sind unser mit und so, ne? Und Thomas denkt sich, die sind alle ausgerastet, das kann doch nicht sein, ja? Thomas bleibt skeptisch. Der sagt, ich kann diese Sache nicht glauben, wenn ich nicht Jesus selber begegne. Nur weil da ein paar Leute an ihn glauben und das erzählen. Er sagt, wenn ich Jesus nicht selber begegne, dann ist das nichts für mich. Secondhand-Glauben, nur weil die anderen das glauben und weil das so cool ist, das will ich nicht. Und vielleicht bist du heute Abend so jemand, Thomas, dass du hier alle siehst und denkst, ah, die feiern den Gottesdienst, die singen ihre Lieder, alle sind begeistert, alle reden davon, dass Jesus lebt. Aber du bist erstmal abgeschreckt und skeptisch. Dann lade ich dich ein, dass du dir diesen Thomas zum Vorbild nimmst. Der ist nämlich gar nicht so ungläubig. Der ist nur einfach nicht leichtgläubig. Und das ist ja eigentlich was Gutes. Und er ist beharrlich. Das ist auch was Gutes. Er sagt, ich will selbst herausfinden, was da dran ist. Und eine Woche später kommt er wieder zu dem Treffen der Jünger. Und dieses Mal begegnet Jesus auch ihm. Ganz persönlich, ganz greifbar, ganz nah. Und Thomas sagt, jetzt kann ich es auch glauben. Wenn du heute Abend noch skeptisch bist gegenüber dieser ganzen Jesus-Sache, dann sei entspannt. Jesus hat Zeit. Und Jesus versteht auch deine Skepsis. Das Einzige, worum ich dich bitte und wozu ich dich einlade, ist, dass du dran bleibst, dass du beharrlich bleibst, wie der Thomas, der eine Woche später nochmal wiedergekommen ist, so lange, bis er Jesus begegnet ist. Skepsis ist eine gute Sache. Fragen stellen ist eine gute Sache. Nicht alles gleich glauben ist eine gute Sache. Aber deshalb aufzuhören mit dem Suchen, das wäre schade. Lass dich einladen, wiederzukommen, dran zu bleiben, bis du selbst eine Antwort findest, die zu dir passt. Ich komme zum Ende. Ich glaube an Jesus Christus, auferstanden von den Toten. So heißt es im Glaubensbekenntnis. Und wir haben heute drei ganz unterschiedliche Personen kennengelernt. Drei ganz unterschiedliche Reaktionen auf diese Sache mit der Auferstehung. Wem fühlst du dich am ähnlichsten heute Abend? Petrus, dem Wahrheitssucher, der die Fakten checkt und wissen will, was da dran ist? Oder Maria, der Jesus-Sucherin, die zwar noch lange nicht alle Fragen geklärt hat, aber dafür nach Jesus Ausschau hält und ihm begegnet. Oder vielleicht Thomas, dem Glaubenssucher, der noch nicht so recht weiß, was er damit anfangen soll, aber trotzdem entschlossen ist, dran zu bleiben. Wo du auch stehst, lass dich einladen, deiner Suche weiter nachzugehen. Und vielleicht ist das Gebet ein guter erster Schritt. Wir nehmen uns jetzt Zeit zum Gebet, das Lobpreisteam uns singen, für uns singen. Und währenddessen gibt es auch hinten, da hinten in der Ecke der Kirche, ein Angebot, dass Menschen mit dir für dich persönlich beten. Für deine Suche nach Wahrheit, für deine Suche nach Jesus und auch für deine Suche nach Glauben. Herzliche Einladung zum Gebet, auch an euch, die ihr bei YouTube dabei seid. Nutzt die Zeit jetzt vor dem Bildschirm. diesen Fragen weiter nachzugehen und diesem Jesus zu begegnen. Amen.